Domradio im Gespräch.
Westbam ist einer der ganz großen Techno-Ikonen der 1990er und 2000er Jahre. 1965 geboren in Münster, hat sich Maximilian Lenz, so heißt er bürgerlich, in der Musikszene als DJ, Musiker, Labelinhaber, Eventmanager und Autor einen Namen gemacht und das international. Was man mit ihm jetzt nicht so direkt in Verbindung bringen würde, wäre auch die Theologie. Für das Studium der Theologie hat er sich nämlich einschreiben lassen. Heute ist er 60. Und was Techno mit Glauben zu tun hat, auch darüber möchte ich mit ihm sprechen. Grüß dich, Maximilian Lenz. Hallo, Westbam.
Hallo.
Erstmal um unsere Domradio-Hörer. Wir sind da ja alle sehr katholisch auf dem Weg, mitzunehmen in diese Musikwelt, die du mitgeprägt hast. Es gibt ja zahlreiche Musikformen aus Techno, House, Deep House, Trance und so weiter. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal diese Szene erklären?
Das finde ich ja jetzt relativ schwierig. Aber es ist einfach eine, eine Musikbewegung, die in den frühen 80er Jahren entsteht, wo plötzlich eine Technik auch den normalen Leuten zur Verfügung stand. Ja, ab diesem Moment, wo du mit MIDI und so ein paar leicht erwerblichen Beatboxen konntest du anfangen, auch als Nichtmusiker, als DJ eben Musik zu machen. Und daraus entwickelte sich von den frühen 80ern bis Mitte der 90er dann eine riesen neue Form von Popkultur. Für mich ist es so ein bisschen vergleichbar mit Rock'n'Roll in den 50er Jahren, der dann irgendwie zu so einem, über die nächsten 10 Jahre dann schon zu so einer weltweiten Pop-Phänomen aufstieg. So war das mit DJ-Musik quasi zwischen 82 und 95. Und jetzt ist es auch genau wie Rock'n'Roll eine Musik, wo man sagen kann, it's here to stay.
Mhm. Ja. Wo fühlst du dich musikalisch am liebsten zu Hause?
Naja, also das ist natürlich schon irgendwo meine musikalische Heimat geworden, die Elektronik. Ich bin eigentlich musikalischer Spätzünder. Ich habe als Teenager so mit 14 angefangen. Meine erste Musikliebe war eigentlich Punkrock. Aber Punkrock in Münster, 79, das kommt ja durch die britische Besatzung, BFBS hat man gehört, John Peel's Music. Und Punkrock ist jetzt nicht nur diese Pogo-Musik, die das heute so ist, sondern es war unheimlich viel so, ja, fortschrittliche Musik. Da gab es Gruppen wie Fat Gadget und auch Depeche Mode war dann Teil von dann die frühen New Romantic-Sachen oder eben so deutsche Gruppen wie Duff, die schon sehr fortschrittlich und elektronisch waren. Und das war der Teil an Punk, der mir auch am besten gefallen hat. Und von da in ging es dann für mich, dann genau, deshalb, so habe ich dann in Münster auch angefangen, im Odeon Musik zu spielen, so eine Mischung aus, ja, so ein bisschen Punkrock und so ein bisschen diese frühe Elektronik und auch so ein früher Electric Boogie und Hip-Hop-Sachen. Alles, was mir so neu und toll erschien. Ja, und dann habe ich sehr schnell entdeckt, nee, warte mal, ich finde sogar den DJ als Musiker jetzt noch wieder einen Schritt weiter im Verhältnis zu dem elektronischen Musiker. Und das habe ich dann so 84, wurde mir das langsam klar. Und in diese Richtung hat sich das ja dann auch bewegt. Und all dieweil ich mich da seit 84 für einsetze, gelte ich so als einer der Pioniere.
Wie fanden das deine Eltern damals? Ich meine, der Vater war, wenn mich nicht alles täuscht, Professor, die Mutter war Kunstlehrerin. Was haben die gesagt?
Ich sollte eigentlich auch in die Fußstapfen meiner Eltern irgendwie treten, oder das war auch mein Selbstverständnis. Also von daher war eigentlich eher mir das in die Wiege gelegt, ein bildender Künstler zu werden. Mein Vater war auch Kunstprofessor. Ich habe mich einfach dann, aber wahrscheinlich auch genau durch diesen Einfluss, habe ich das sehr früh verstanden, dass auch alles Kunst sein kann. Ja, da war ja Josef Beuys hier aus Nordrhein-Westfalen auch einer der großen Wegbereiter dieser Idee. Jeder ist ein Künstler und überall, wo du was veränderst, kann man das auch als Kunst betrachten. Und deshalb war ich wahrscheinlich auch einer der Ersten, die dann gesagt haben, hey, Auch wenn ich DJ bin, bin ich Künstler.
10 Jahre später ging es dann in Berlin weiter, 1991. Du bist Mitbegründer der Mayday gewesen, auch der Love Parade. Und die Mayday, dieses Event, was ja ein Riesenevent dann irgendwann wurde, war ja ursprünglich nur geplant als Demo zur Rettung eines Radiosenders. Mit dem Radiosender hat es leider dann trotzdem nicht geklappt. Aber war dir damals schon bewusst, dass sich die Mayday zu einem Riesen-Techno-Festival entwickeln würde?
Nee, eben, das war eigentlich eine spontane Idee. Der Radiosender war DT64, das war so ein Ost-Berliner Sender, der so in den Wirren der Wiedervereinigung dann plötzlich unwirtschaftlich war und sich dann, der sollte dann abgeschaltet werden. Und Maruscha hatte da diese legendäre Dancehall Radioshow, die war ganz wichtig für die Verbreitung von Techno und deshalb war das am Anfang geplant, als wir machen eine Solidaritätsparty, um da aufmerksam zu machen auf diesen wichtigen Sender. Wie die Dinge eben so passieren, war das dann für uns natürlich auch ein Flash zu sehen, wow, da kommen jetzt 5000 Leute, die kommen auch aus ganz Deutschland schon. Und da sollten wir eigentlich weitermachen, weil das ist ein großes neues Forum quasi für unsere Art von neuer Musik. Und dann haben wir im Frühjahr darauf in Köln ein Event gemacht, das war Mayday 2. Und da waren dann 10.000 Leute. Und das war das erste Mal weltweit, glaube ich, dass so viele Leute auf eine Techno-Party gegangen sind.
Techno ist ja jetzt lauter Sound im Club. Welche Rolle spielt denn Stille für dich in deinem Leben? Diesen Zustand findet man im Techno ja in der Regel gar nicht.
Ja, das ist wohl wahr. Und ja, ich genieße Stille, weil Leute mich das auch so fragen, ja, was hörst du denn für Musik, wenn du mal nicht Techno hörst? Und dann sage ich auch, ja, ganz ehrlich, wenn man 10 Stunden Musik gehört hat, ist die Abwechslung dazu nicht Musik, sondern genau Stille. Ja? Also ich laufe gerne hier in Berlin durch den Tiergarten und genieße die Stille. Das ist sehr richtig erkannt.
Du hast dich eingeschrieben für das Studium der Theologie. Wir im Domradio müssen auch darüber mal reden. Was hat dich dazu bewogen?
Ich bin ja so ein bisschen, ich muss es jetzt einfach mal zugeben, ich bin ein entlaufenes Schaf irgendwo der katholischen Kirche. Aber ich war immer, und das fand ich auch lustig, dass es diesen Begriff gibt, religiös-musikalisch. Und ich beschäftige mich viel mit Religion und bis heute tue ich das, kritisch irgendwie schon auch. Also jetzt nicht so in diesem, was glaube ich auch sehr stark im katholischen Glauben angelegt ist, dass man sagt, ich bin eben das Schaf und der Herde. Und deshalb wurde ja das früher auch im Katholizismus eigentlich nur auf Latein verlesen, der Gottesdienst. Das verstanden die Leute ja nicht. Und diese Vorstellung dahinter ist ja, ja, du sollst das jetzt glauben. Das musst du auch alles gar nicht verstehen. Glaub das einfach. Und das war ich nie. Also wollte das immer auch verstehen, worum das geht. Und mich haben diese Geschichten, die religiösen, also das Neue Testament, auch das Alte Testament natürlich, hat mich schon als Kind sehr geprägt. Und ich bin auch dankbar dafür, also dass ich jetzt nicht so atheistisch aufgewachsen bin. Ich denke, gerade als Kind ist es eine sehr wichtige Sache. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass ich ein übermäßig gläubiger Mensch bin. Ich bin aber durchaus immer ein suchender Mensch. Vielleicht kann ich so sagen, ich bin ein Atheist, der manchmal betet.
Aber ich habe gelesen, ja. Du liest tatsächlich gerne in der Bibel.
Ja, tatsächlich, ja, die Tora ist ja das Alte Testament, soviel ich weiß. Und genau.
Gibt es denn so spezielle biblische Geschichten, die dich abholen, die auch du dann verarbeitest in deinen Produktionen?
Naja, sagen wir mal so. Also es gibt etwas, ja, wo ich teilweise auch mal so Reaktion gekriegt habe. Ich war mal irgendwann in Düsseldorf bei einer Party, da spricht mich wohl ein Geistlicher an und sagt, ja, du, aber das ist, muss dir schon klar sein, dass du mit deiner Musik und deiner Party hier die Leute von Gott wegführst. Und da, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, dass ich das wirklich eine, ja, nicht richtige Wahrnehmung fand. Ja? Also ich sage jetzt nicht, eine Techno-Party ist so eine Hinführung zum Katholizismus oder so, das kann man bestimmt nicht behaupten. Aber dass das jetzt von Religion wegführt, das kann man auch nicht behaupten. Und wenn man jetzt, meiner Meinung nach, und wenn ich jetzt auch an die ganzen frühen Leute aus Chicago, wo ja diese Bewegung zum ersten Mal so ganz klar eine Form angenommen hat, da unterhalte ich mich ja mit den Leuten. Und da sind unheimlich viele sehr christliche Leute und die Verbindung von früher Hausmusik zu Gospelmusik und religiöser Musik bis hin zu den feierlichen Akkorden und zu den Gesängen, da ist eine bestimmte Ebene, die zusammenklickt und die sich auch nicht widerspricht und wo ich auch jetzt nicht der Meinung bin, dass das davon wegführt oder so.
Zur Musik gehören ja auch spätestens seit MTV Musikvideos. Und in einem Musikvideo, nämlich Beatbox Rocker, einer deiner, also finde ich, grandiosesten Titel, die du produziert hast, richtig fett, würde heute immer noch wunderbar laufen. Da,
läuft auch immer noch.
so, meine ich doch. So, da bist du als Kleriker zu sehen, du teilst als Bischof die Hostien aus und da steht auch noch das
Ja.
Wort Pop drauf. Hat die Kirche das damals mitbekommen?
Da kann ich eins zu sagen, ich bin ja auch sehr populär hier in unserem Nachbarland Polen. Und Polen ist ein noch wesentlich vom Katholizismus bestimmteres Land als Deutschland. Und da weiß ich, da durfte das nicht gezeigt werden bei MTV, weil da die Kirche gesagt hat, das findet sie nicht gut. Also nochmal, das kann ich in diesem Fall vielleicht verstehen. Ich kann schon verstehen, also auch da wieder kann ich sagen, mir geht es nie darum, religiöse Gefühle zu verletzen. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich das besonders, ja, dass ich das irgendwie blasphemisch darstelle. Es ist natürlich unbestreitbar so, dass ich da als so ein in Kardinalsuniform mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre. Und natürlich kann man jetzt immer sagen, Max, das ist doch eine Anmaßung. Ich kam darauf, weil Leute immer sagen, ja, du bist du jetzt der Techno-Papst. Und daher kam das mit, ja, der Techno, aber dann gab es natürlich nur eine Kardinalsuniform. Irgendwie muss ich auch zugeben, ich finde es schon auch toll, sowas mal anzuhaben. Und wer weiß, wenn ich einen ganz anderen Lebensweg genommen hätte, vielleicht wäre ich Kardinal geworden. Who knows? So, ja. Also ich fand dieses, in diese Rolle zu schlüpfen, ich muss es zugeben. Und so, ich fand diese Kleider schon auch toll. Wie gesagt, also dass da jetzt auch Leute mit sehr konservativen, starken religiösen Gefühlen da sich drüber ärgern oder so, kann ich dann auch verstehen. Ich kann bloß wirklich sagen, mea culpa, ich mache es nicht, um Gefühle zu verletzen.
Du hast mir aber gerade ein schönes Stichwort gegeben, Papst, Techno-Papst. Es gibt jetzt seit 6 Monaten einen amerikanischen Papst und der wird auch noch genau in dem Jahr gewählt, wo Amerika mit Donald Trump einen Präsidenten hat, der auch für ziemlich viel Aufsehen sorgt. Ist das ein
Ja.
Zeichen?
Ja, also das hat mich auch, also jetzt auch wieder, das entflohene Schaf der katholischen Kirche. Ich lese sogar Hirtenbriefe und sowas. Und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und ich hatte mich erst auch ganz erschrocken, weil ja auch dieser Donald Trump und also die Vorstellung, dass Donald Trump jetzt Einfluss hat auf wer der neue Papst wird, das hätte mich jetzt wirklich erschrocken. Und das hätte ich nun gar nicht gut gefunden. Aber wie ich dann ja auch gelernt habe, so gut war jetzt meine Kenntnis nicht, ist, dass dieser Papst eben keineswegs Ausdruck ist, so von jetzt kommt der Trumpismus und übernimmt die katholische Kirche, sondern ganz im Gegenteil, dass das ein eher Trump-kritischer Mensch ist. Allerdings, trotzdem, ich muss es auch zugeben, im amerikanischen Papst. Komisch fand ich das schon. Und ich finde es auch immer noch ein bisschen komisch. Aber wir haben uns, ich habe auch so religiös-musikalische Freunde, und wir haben uns gleich in den ersten Tag dann auch seine ersten Worte immer zugerufen. La pace sia con tutti voi. Das ist natürlich auch eines unserer großen Motti außerhalb der Kirche. Der Friede sei mit euch allen.
Ja, das hat genau dieser Satz hat ja wirklich alle beeindruckt. Und du hast gerade gesagt, du liest auch Hirtenbriefe, also auf den nächsten warten ja alle ganz gespannt. Diese Briefe stehen ja auch immer als Taktgeber für so ein Pontifikat. Was wünschst du dir für ein Pontifikat von Leo?
Also ich war durchaus auch Fan von dem letzten Papst. Ich weiß, dass viele Hardliner sich da natürlich einen Papst wünschen, der wieder back to the basics und der enger an der Klerik und an der, ja, enger am Glauben ist. So, ich habe auch Freunde, die sind sehr, sehr starke Benediktianer und fanden das ganz toll. Da wünsche ich mir tatsächlich, aber vielleicht ist das dann auch ganz falsch, aber ich wünsche mir auch eigentlich eher eine Kirche, die näher am Menschen ist und also dem Menschen so ein bisschen, wie ich das auch als DJ mache, ja. Also ein toller musikalischer Wert ist ja was Schönes, aber wenn du den nicht auf den Dancefloor und in die Herzen der Menschen hineinkriegst, also es gibt DJs, die spielen irgendwas und sagen, das ist jetzt ganz tolle Musik und ihr seid dumm, wenn ihr das nicht versteht, ja? Und so ähnlich ist es mit der Theologie, wenn die Menschen nicht abholt und sie nicht irgendwo auch im Herzen berührt, denke ich, ist das keine gute Theologie. Ja, weil am Ende des Tages, ja, also ich glaube, da bin ich jetzt auch eigentlich also auf der Linie, eigentlich auch der Teachings of Jesus, also dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist, nicht der Mensch für den Sabbat. Ja? Und dass das alles letztendlich dazu dienen soll. Also wenn du eine Religion hast, dann sollte sie doch dazu dienen, zu Gott zu führen und nicht von Gott wegzuführen. So, und jetzt kommen wir wieder an diese spannenden Fragen, die es genau beim DJing auch gibt. Nämlich die Frage, ja gut, du willst natürlich jetzt nicht anfangen, Platten aufzulegen, wo du sagst, das ist eigentlich Mist. Ich spiele das nur, weil die Leute das gut finden. Aber eigentlich weiß ich selber, das ist Quatsch. So, das soll man jetzt nicht machen. Aber und das, denke ich, sollte man auch, also man sollte jetzt in der Theologie, glaube ich, auch eben dann nicht sagen, oh, wenn die Leute jetzt das hören wollen, dann müssen wir denen das auch predigen, was sie hören wollen. Das verstehe ich schon, dass man das nicht macht. Interessanterweise, ob in der Kunst, der Religion und an allen möglichen menschlichen Scheidewegen, trifft man immer wieder auf lustigerweise ähnliche Fragen. So, ja.
Eine musikalische Reise, die seit 40 Jahren besteht, seit mehr als 40 Jahren. Westbam, Maximilian Lenz, geboren in Münster. Wir haben uns unterhalten mit ihm über seinen Werdegang, seine Musik, seine Farben und ein bisschen Glauben. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Danke dir, Westbam.
Danke.
Domradio im Gespräch.